Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich mache das mal auf Bienenhöhe, auch an die Geräte zu Hause. Es ist noch Platz hier. Ich freue mich, wenn alle mal wieder zusammen hier sind und hoffentlich bald ohne Läppchen. Ja, vielen Dank, Nadine, für die Einführung, für die guten Gedanken, für den Poetry Slam, für das Beispiel mit dem TÜV, finde ich ganz, ganz klasse. Und ich denke, ein Glaubenscheck-up ist so, so wichtig. Heute soll es ja praktisch werden. Wir befinden uns ja noch in der Predigtreihe CIA, Christsein im Alltag. Und das Ganze hatte ich ja im Januar mit der ersten Predigt gestartet. Vorausgeschaltet war noch eine kleine Umfrage und die Überlegung, wie kann man Christsein im Alltag leben? Und auch im Poetry Slam ging es ja um einige Gelegenheiten, wo man den Glauben dann unterbringen kann. Im Arbeitsalltag, in der Familie, in der gewohnten Umgebung, am Arbeitsplatz und noch viel mehr. All das sind Gelegenheiten, wo man den Glauben leben kann, aber auch, wo Gott durch uns etwas bewirken kann. Ich habe hinführend zum Thema mal Karten mitgebracht, Memory-Karten. Ihr kennt es ja alle, also wer Kinder hat und mal richtig abgezockt werden will, unbedingt Memory spielen. Ja, also als erstes habe ich hier, die Karten sind dann gleich, zweimal Fische oder für die Vegetarier zweimal Margeritenblumen. Es wird das Gleiche gezeigt, das sind Wortpaare oder Bildpaare jetzt hier. Letzte Woche hat Peter uns auch in solche Bildpaare mit hineingenommen. Ich erinnere mich, Peter, noch an ein Bild, einen Elefant. Und hier so an dem einen Ohrläppchen, da war noch so ein Gesicht eingearbeitet. Also eigentlich zwei Bilder, aber doch in sich eins. Es gehört zusammen. Und ich glaube, so müssen wir uns das auch vorstellen heute bei unserem Thema praktisches Christsein, wo Glaube zur Tat werden soll. Und da haben wir auch ein Wortpaar. Die Frage lautet, wie passen Glaube und Werke zusammen? Glaube, der zur Tat wird. Dieser Slogan erinnert mich, und da schaue ich jetzt mal zu Doro rüber, an den Gemeinschaftsverband, die schon vor vielen, vielen Jahren diesen Slogan hatten, Glaube, der zur Tat wird. Und ich glaube, es ist etwa 100 Jahre her, seitdem es schon Altenheime gibt. Dem Gemeinschaftsverband war es nicht genug, vom Glauben zu reden, sondern sie wollten es in die Tat umsetzen und hatten halt dann Altenheime gebaut, Kinder mit aufgenommen. Der Glaube sollte konkret werden. Und dazu habe ich auch ein Thema mitgebracht, einen Text mitgebracht, der zugegeben ein wenig sperrig ist. Es geht um das praktische Christsein. Und bei dem Text ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass er ein bisschen falsch verstanden wird. Insbesondere was das Thema Rechtfertigungslehre anbetrifft. Also, wie wird man gerecht, wie wird man gerettet? Heute wird es ein Stück weit auch ins Eingemachte gehen. Wir haben ein Praxisthema mit Tiefgang. Ich kratze auch zum Teil ein paar weitere Themen für die nächsten Wochen an, die aber dann nochmal genauer Thema werden. Zum Beispiel Nächstenliebe, Gottes Wort weiterzugeben und es auch vorzuleben. Ich denke, beim praktischen Christsein geht das eine nicht ohne das andere. Und heute geht es um Glauben und Werke. Der Text steht im Jakobusbrief. Und ich glaube, einigen ist dieser Brief gar nicht so bekannt. Das fängt schon mit der Frage an, wer hat denn nun den Jakobusbrief verfasst? War das einer von den Jüngern, der Bruder von Johannes, der wie die anderen Jünger auch oder wie fast alle Jünger einen Märtyrertod erlitt, schon früh gestorben ist, der mal gewaltig auch zur Sache ging, einer von den Donnersöhnen, oder war es jemand ganz anderes? Nein, dieser Jakobus war es nicht. Es war ein anderer Jakobus, der vielleicht gar nicht allen so bekannt ist. Dieser Jakobus war ein Bruder von Jesus. Er war Gemeinschaftsleiter in Jerusalem und das, was vielleicht viele Jahre hier der Ernst Heun war, war der Jakobus in Jerusalem. Wenn man mal kurz nachdenkt, wie die Gemeinde in Jerusalem damals so lebte, Ich glaube, da fällt ganz vielen von euch, fallen da zwei Dinge ein. Das eine ist Apostelgeschichte 2, 42, wo es dann heißt, die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Sie lebten ihr Christsein. Es wurde praktisch. Sie trafen sich bei Gemeinschaft, bei Brot und Wein. Sie schürften in Gottes Wort und beteten für Gottes Reich. Oder eine andere Stelle aus Apostelgeschichte 6 ist auch sehr markant und die bestätigt, dass die Gemeinde in Jerusalem sehr praxisorientiert war. Sie hatte die Not der Armen im Blick. Die Witwen und Waisen sollten nicht unter den Tisch fallen und deshalb wurden Diakone wie Stephanus eingesetzt, um sie zum Beispiel zu versorgen. Dieses praktische Christsein, die Fürsorge, die Nächstenliebe, all das waren Markenzeichen von den Christen in der damaligen Zeit. Und von ihrem Umfeld wurden sie beurteilt, was müssen sich die Christen so lieb haben. Interessanter Satz, einzigartig in der damaligen Zeit. Und heute? Was würde das Umfeld über uns heute sagen? Können Sie an der Liebe zueinander erkennen, dass wir Nachfolger Jesu sind? Gehören nicht Glauben und Tat zusammen wie Topf und Deckel oder wie Erdbeerkuchen bei mir mit Sahne? Ich glaube, ganz so klar scheint das gar nicht. Und Luther konnte zum Beispiel mit dem ganzen Jakobusbrief wenig anfangen. Für ihn war er sperrig. Er nannte ihn eine strohene Epistel. Der Inhalt passte für ihn gar nicht so in die Rechtfertigungslehre, wie wir es in anderen Paulusbriefen auch hören. Ein Text, der sich sperrt und nicht in das Gesamtgefüge zu passen scheint. Wenn ich jetzt mal in die Runde fragen würde, wie wird man gerecht? Wie bekommt man ewiges Leben? Ich glaube, dann werden bei ganz, ganz vielen zwei Verse aufploppen. Der erste davon, recht bekannt, Epheser 2, 8 und 9. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und ein zweiter Vers, Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Eigentlich ein Zitat aus dem Propheten Habakuk, wo es Luther wie Schuppen von den Augen fiel und er befreit sein Christsein leben konnte. Der Gerechte wird aus Glauben leben, aus Gnade gerettet durch Glauben. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Ist doch alles klar, oder? Allein aus Glauben. Nicht mehr, nicht weniger. Allein aus Gnade. Ein Geschenk, das man entweder annehmen oder ablehnen kann. Übrigens steht das Wort allein, Römer 3, Vers 28, nicht im griechischen Urtext. Luther hat es als Hervorhebung ergänzt. Paulus meint hier die Gesetzeswerke. Werke, damit man gerechtfertigt, also gerettet wird. Und diese Werke bringen null, nichts, nothing, weil man aus Gnade durch Glauben gerettet wird. Man kann und muss nichts dazu beitragen. Ein Geschenk, wo ich mir wünsche, dass jeder es schon angenommen hat oder noch annehmen wird. Und jetzt kommt der Jakobus aus Jerusalem ins Spiel und bringt was ganz Neues, scheinbar. Glauben und Werke. Wie kann das denn sein? Wie passt das denn zusammen? Es hört sich doch voll nach Werksgerechtigkeit an. Schauen wir uns den Text Jakobus 2 mal näher an. Ich lese diesmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Glaube wird an den Taten gemessen. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen, und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nichts, was sie zum Leben brauchen. Was nutzt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube und seine Taten zusammenwirken. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst dann zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem gemeinsamen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, du wünschst dir, dass unser Glaube lebendig ist, dass er wächst und reift und dass er Auswirkungen auf unser Leben hat und dass er im Alltag sichtbar wird. Und dazu möchte ich dich bitten, dass du uns da weiterhilfst, dass du jetzt reden, hören und tun segnest. Amen. Christsein im Alltag. Worum geht's heute? Mein erster Punkt, Glauben und Werke. Wie passt das zusammen? Im zweiten Punkt geht es um den lebendigen Glauben und das authentische Christsein. Und als dritten Punkt noch Christsein im Alltag. Glauben und Werke. Wie passt das zusammen? Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an die Umfrage, die ich vor der Predigtreihe gestartet hatte. Die Fragestellung war: Was versteht ihr unter Christsein im Alltag und wie kann der Glaube im Alltag gelebt werden? Und eine der Antworten war, dass man seinen Glauben authentisch lebt, also nicht nur Sonntagschrist ist, sondern an jeden Tag, dass Glauben und Leben im Einklang sind. Dass man den Glauben nicht vom Alltag trennen soll, sondern vielmehr, dass der Glaube hilft, den Alltag zu meistern. Und ich denke im Moment gerade an meine Tante. Sie war leidenschaftliche Tupperberaterin. Sie hat nicht nur Leute beraten, Dosen und Töpfchen verkauft, sondern sie hat es gelebt. Gefühlt hatte sie 200 Artikel im Schrank, die auch immer mit auf Reisen gingen. Als sie loszog, war ihr Auto, und wir sprechen da von einem Kombi, voll bis zum Anschlag. Aber es ist genau das, was ich meine. Wenn mir etwas wichtig ist, dann bestimmt es mein Leben. Dann nutze ich es nicht nur am Sonntag, es ist auch im Alltag präsent. Und so sollte es auch mit dem Glauben und den Werken sein. Wenn mir der Glaube wichtig ist, dann mündet er in die Werke, in die sogenannten Glaubenswerke. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu dem Begriff Werke. Was ist damit gemeint? Zunächst sind wir alle Werke, Gottes Geschöpfe. Es liegt an der Natur Gottes zu erschaffen. Und auch das, was Jesus am Kreuz tat, als er rief, es ist vollbracht, ist ein Werk, ein Erlösungswerk. sein Projekt Erlösung, um dich, um mich mit Gott zu versöhnen. Wenn es also zu Gottes Wesen gehört, zu wirken, warum sollten wir als seine Nachfolger untätig sein? Und jetzt kommt's, Vers 24. Der Vers, und auf die anderen kann ich leider nicht so deutlich eingehen, bei ihm besteht die Gefahr, dass man ihn missversteht. Der sperrige Vers. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Ups. Vermutlich fragt ihr euch jetzt, wie passt das denn zusammen? Eben noch den Epheser-Text gehört, aus Gnade gerettet, aus Glauben, nicht aus Werken. Und jetzt das. Brauchen wir also doch die Werke? Müssen wir jetzt hellhörig sein, wie bei den Versicherungspolicen, das Kleingedruckte lesen, um doch nicht hinters Licht geführt zu werden? Augen auf bei der Rettung? Reicht der Glaube nicht aus? Warum brauchen wir ein Kombipaket, Glauben und Werke? Muss man denn überhaupt beide haben? Und wenn ja, in welcher Reihenfolge? Kann man nicht mal mit den Werken anfangen und irgendwann kommt der Glaube schon noch nach? Oder man kann wie Vers 18 noch in eine andere Richtung gehen und sagen, na gut, der eine hat halt den Glauben, der andere macht halt die Werke. Einer ist eher der Theoretiker, also der mit dem Glauben, und der andere ist eher der Praktiker, also der mit den Werken. In Summe passt es doch. Einerseits Glaube und andererseits Werke. Halt nur nicht von derselben Person, aber was soll's. Jakobus spricht dann von einem toten Glauben. Wenn du das Kombipaket Glauben und Werke nicht hast, dann stimmt etwas mit deinem Glauben nicht. Das wäre, um bei dem Tupper-Beispiel zu bleiben, so als ob meine Tante sonntags zwar Tupperware anbietet, aber im Laufe der Woche alles in Alufolie einwickelt. Damit macht sie sich unglaubwürdig. Zuerst ist der Glaube da, daraus entspringen die Werke. Werke sind nicht die Wurzel der Errettung. Sie sind die Frucht, sie sind nicht Ursache, sondern Wirkung. Eine Folge, eine Antwort, eine Reaktion auf meinen Glauben. In der Vorbereitung habe ich einen interessanten Satz von Calvin, dem Reformator, gelesen. Wir werden durch Glauben allein gerettet, aber nicht durch einen Glauben, der allein ist. Wahrer Glaube und gute Werke sind miteinander verbunden und lassen sich nicht voneinander trennen, wie Topf und Deckel oder wie die beiden Memory-Pärchen. Die Werke sind quasi ein Lämpchen, das aufleuchtet, wenn der Glaube vorhanden ist, wenn er echt ist. Dein Glaube ist wie eine Batterie. Das Lämpchen, also deine Werke, sie leuchten nur, wenn deine Batterie nicht tot ist, sondern wie sie, wie ein Akku immer mit Gott verbunden ist. Der Glaube als Ursache für die Werke, während die Werke den Glauben beweisen. Ich sagte es schon, heute geht's ins Eingemachte. Jakobus betont mit seinem Brief die Rettung zum ewigen Leben. Gottes Geschenk für den Glauben ist das ewige Leben, so haben wir es gehört aus Epheser, aus Gnade gerettet durch Glauben. Sollten hier aber die Werke oder Taten fehlen, muss man den Glauben unter die Lupe nehmen. Peter hatte ja letzte Woche über den Glauben gesprochen und ihn uns anhand von den Kundschaftern deutlich gemacht. Zu glauben, dass es Gott gibt, reicht nicht aus. Das tun schon die finsteren Mächte und werden nicht gerettet. Vers 19. Wenn die Werke nicht da sind, ist der Glaube auch nicht da, weil er tot ist. Ein Scheingebäude. Bloß Fassade und nichts dahinter. Da ist der Glaube wie ein Laden mit einem Schaufenster, wo die Auslage, also die Werke, fehlen. So schlimm es auch ist, aber dieser Glaube rettet nicht. Um noch einmal den Unterschied und die Relation von Glauben und Werken deutlich zu machen. Paulus führt zum Kreuz hin, allein durch Glauben. Jakobus kommt vom Kreuz her, Glauben und Werke. Wenn der Glaube echt ist, ist der Glaubende auch in der Lage, Werke zu tun. Und Gott schenkt dazu beides, Wollen und Vollbringen. Wir sind Gottes Meisterwerke, wir sind dazu geschaffen, seine Werke zu tun, Epheser 2. Diese Werke hat Gott nach Epheser 2, Vers 10 schon vorher bereitet. Wir können darin wandeln und brauchen sie nur ausführen. Wer vom Glauben wie meine Tante überzeugt ist, wie sie von ihrer Tupperware, der will ihn auch in den Alltag transportieren. Wer Gottes Liebe empfängt, der will sie auch weitergeben. Der will kein totes Meer ohne Abfluss sein. Die Liebe zu Gott und von Gott hat eine geistliche Dimension. Ich darf mich als Kind Gottes beschenken lassen. Einfach Kind sein, Kind Gottes, geliebt und reich beschenkt. Aber diese Liebe, sie bewirkt auch etwas. Sie bewirkt die Liebe zu den Menschen und hat damit auch eine praktische Dimension. Wenn ich selbst Heilung erfahren habe, passt es nicht, wenn ich sie beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter achtlos an Menschen vorübergehe, vielleicht sogar noch einen frommen Spruch loslasse, aber nichts tue. Oder, um es mit den Worten von Horst zu sagen, nicht reden, tun. Fazit nach Jakobus wäre hier: toter Glaube, nicht echt. Die Bibel nennt diesen Glauben tot, abgestorben, am Ziel vorbei. Werke sind der äußere Beweis der Echtheit unseres Glaubens. Sie drücken nach außen hin aus, was sonst unsichtbar bliebe. Und damit, vielen Dank Nadine für dein Beispiel, haben wir den Glaubens-TÜV bestanden. Werke sind das Zertifikat, die Plakette, dass es sich um einen echten Glauben handelt. Wenn er nicht echt ist, ist er ein Plagiat, nur Schein, und er hat keinen Wert. Sollte also der Glaube nicht echt sein, kann er auch nicht retten. Er ist tot, und ein toter Glaube kann nicht zum ewigen Leben führen. Ein Glaube, der nur auf dem Papier besteht, der nicht lebendig ist, gleicht heißer Luft, die verpufft. Dieser Glaube ist wie ein Steg ohne Bretter, der nicht trägt. Worte ohne Taten stillen weder den Hunger, Vers 15, noch stiften sie Wärme. Und das bemängelt Jakobus. Er fordert, dass wir Täter sind, nicht Hörer allein. Lest mal unter diesem Aspekt den Jakobusbrief, eine Anleitung zum praktischen Christsein. Diese Werke sind der Indikator für den Glauben, der auch im Gehorsam sichtbar wurde. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und in diesem Glauben, im Gehorsam zu Gott, war er bereit, in ein fremdes Land zu gehen und sogar seinen Sohn zu geben. Peter hat es uns letzte Woche nochmal deutlich gemacht. Jesus war nicht nur Sonntagsprediger, er war auch Alltagsmensch, der Wunder wirkte und nah an den Menschen war. Und den Gedanken, das möchte ich jetzt im nächsten Punkt nochmal vertiefen. Lebendiges Christsein und authentischer Glaube. Wie lebendig ist mein Glaube? Lebe ich mein Christsein authentisch? Bin ich Sonntagsprediger und Alltagsmensch? Die Frage muss sich jeder Einzelne stellen. Die Frage muss ich aber auch die Kirche oder die Gemeinde stellen. Aktuell sind die Zeitungen und Medien voll von Skandalen und Fragwürdigkeiten. Missbrauch, Machthierarchie, wie lebt man Kirche im 21. Jahrhundert? Wer genau hinschaut, hier bröckelt die Fassade, aber auch die Glaubwürdigkeit und das in allen Gruppierungen. Es gleicht einem Spiegelbild, wo man morgens in den Spiegel schaut es aber danach vergessen hat. Bibel gelesen, vielleicht, wenn es noch im Alltag vorkommt, aber dann nicht in den Alltag transportiert. Kann es sein, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit dem Glauben hinterm Berg halten, wie es auch im Poetry Slam deutlich wurde? Praktisches Christsein heißt für mich, die Beziehung zu Jesus zu leben, und zwar an jeden Tag, nicht nur als Wochenendbeziehung. Wir sollten nicht zwischen Glauben am Sonntag und Glauben im Alltag trennen, denn auch und besonders an den Werktagen zeigt es sich, wie es um den Glauben bestellt ist. Keiner würde nur am Feiertag gesund leben und ansonsten sich von Fastfood ernähren oder nur einmal im Quartal Sport machen. Das ist unlogisch und nebenbei auch noch ungesund. Ich glaube, ähnlich verhält es sich mit dem Glauben. Wenn er Gewicht hat, dann bildet er sich auch im Alltag ab. Und falls nicht, haben wir einen kranken Patientenglauben, um den wir uns kümmern müssen. Um jetzt aber keine Missverständnisse aufkommen zu lassen und den Druck ein wenig abzubauen, mir geht es darum, dass der christliche Lebensstil natürlich ist, dass er automatisch kommt. Kein Druck wie, ich muss aber doch. Diese Haltung sollte aus dem Herzen kommen. Und falls nicht, müssen wir nach unserem Herzen schauen. Prüfe Gott mein Herz. Schau nach, wie ich es meine. Und wenn es falsch läuft, wenn zu viel anderes drin ist, was dich hindert, Herr, dann reinige mein Herz. Nadine hatte zu Beginn mit dem Poetry Slam in die Zwiesprache mit dem Herzen mit hineingenommen. Und hier im Herzen, da entspringen die Gedanken und Gefühle. Als ich mich auf die Predigt heute vorbereitet hatte, bin ich auf ein jüdisches Sprichwort gestoßen. Und gestern Abend, als Hartmut noch den Gemeindebrief geschickt hatte, vielen Dank, da kam genau dieses jüdische Sprichwort auch drin vor. Also ihr könnt es zu Hause nochmal nachlesen. Und jetzt kommt so eine Wortkette. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Automatischer und lebendiger Glaube heißt auch, dass wir eine Verantwortung haben. Salz und Licht für unsere Umgebung. Gottes größtes Anliegen, sein innigster Wunsch ist es, dass auch andere Menschen Jesus kennenlernen, dass sie zum Glauben kommen. Und da dürfen auch wir ein Rädchen in seinem Leben sein. Mit Worten, aber auch mit unserem Leben Appetit machen, zum Glauben einladen und anregen. Von der Hoffnung weitersagen, die in uns steckt. Lebendiges Wasser sein, kein toter Tümpel. Wort und Tat. Das sind Paare, die zusammengehören. Dann geht die Predigt nicht ins Leere, dann hat sie Konsequenzen für mein Leben und auch für meinen Alltag als Christ. Lebendiger Glaube, authentisch zu leben, das bedeutet auch, transparent in der Nachfolge zu sein, die Wahrheit zu lieben, konsequent zu sein. Wort und Tat sollen zusammenpassen. Kriterien wie das Lustprinzip oder die Frage, wie effektiv ist es, sind weltliche Maßstäbe. Im Christsein geht es viel mehr um das Dienen, aber dazu komme ich noch später. Die Wahrheit des Evangeliums soll sich nicht durch mein Verhalten verdunkeln wie der Mond, der sich vor die Sonne schiebt. Vielmehr gehört zum praktischen Christsein dazu, verbindlich in der Nachfolge Jesu zu leben. Glauben im Alltag, praktisches Christsein, das heißt aber auch, dass unser Leben Jesus widerspiegeln soll. Wie viel Jesus sieht man in meinem, in deinem Leben? Ziel eines Christen sollte sein, Jesus, seinem Vorbild, ähnlicher zu werden. Und wie man Christsein im Alltag leben kann, darauf gehe ich jetzt noch kurz im letzten Punkt ein. Zum praktischen Christsein gehört auch die Liebe, die tätige Liebe. Es ist ein Zeichen der Liebe zum Herrn, wenn ich sein Wort liebe und es auch halte und dass ich aus Liebe zum Herrn, aber auch aus Liebe zum Nächsten tätig bin, weil Gottes Wort und Gott, der das Wort ist, zusammengehören. Erinnert ihr euch noch an den Slogan vom Gemeinschaftsverband, Glaube, der zur Tat wird? Zum Leben als Christ, und wir haben ja diese Bezeichnung als Nachfolger Christi, gehört auch, dass wir versuchen zu leben wie Jesus. Wie hat er denn gelebt? Welches Beispiel hat er uns gegeben? Eines davon finden wir in Johannes 13, der Fußwaschung. Der Höchste. Und wir sprechen von Gott, dem Schöpfer des Universums. Er lebt als der kleinste Mensch, als Diener. Jesus hat sich erniedrigt, den Himmel verlassen, er ist auf die Erde gekommen, er hat alle göttlichen Privilegien abgelegt, er hat mit seinem Leben gedient und ist bis in die tiefsten Tiefen gegangen und hat dabei die beste und innigste Beziehung aufgegeben, die man nur haben kann, die Beziehung zum himmlischen Vater. Und die verliert er am Kreuz. Der Größte im Reich Gottes zeichnet sich dadurch aus, dass er ein großartiger Diener ist. Zum praktischen Christsein gehört das Dienen auch mit dazu. Was bist du bereit, in deinem Leben zu tun? Und wie möchtest du deinen Glauben leben? Vielleicht nehmt ihr diese Frage mal mit in die nächste Woche. Wie möchtest du dein Christsein und dein Glauben leben? Ich sagte es schon, es geht ins Eingemachte, es geht in die Tiefe und das zu leben ist ein Fulltime-Job. Zum Beispiel zu dienen, den Nächsten im Blick zu haben, anzupacken, wo Not ist, im ganzen Leben Gott dienen, ihn, Gott, Christus mit dem Leben widerspiegeln, die Beziehung zu Gott auch zu pflegen, mit ihm zu reden, zu beten, Bitten, Nöte, Dank vor ihn zu bringen. Mein Leben kann dann im Takt mit Gott sein. Ich darf die Ruhe am Sonntag genießen. Ich darf aus dem Hamsterrad der Geschäftigkeit einmal aussteigen, weil Gott mich versorgt. In meinem Leben als Christ sollte ich mich nicht damit zufrieden geben, zu glauben, dass es Gott gibt, sondern ich sollte erfahren wollen, wer er ist, wie er ist, was er getan hat und immer noch tut. Und das geht am einfachsten beim Bibellesen, im Gottesdienst oder im Austausch mit anderen Christen. Als Christ sollte es mir aber auch Herzensanliegen sein, Glauben weiterzugeben, ihn auch mal formulieren zu können. Was ist Zentrum meines Glaubens? Woran glaube ich? Ich war ehrlich gesagt vor 2 oder 3 Wochen erschüttert, als diese Statistik nochmal deutlich wurde, und wir sprechen hier von den Freikirchen, dass 18%, ein Fünftel der Leute, ihren Glauben nicht formulieren können, woran sie glauben. Schlimm. Christsein, Glaube wird zur Tat. Wie kann es gehen? Eine kleine Zusammenfassung. Ich kann schließlich nur das weitergeben, was ich selbst empfangen habe. Lass dich füllen, lass dich von Gott beschenken mit Gottes Liebe, seiner Geduld, seiner Kraft, seiner Weisheit und gib dann an deinen Nächsten ab, wie ein römischer Brunnen, wo zunächst die obere Schale gefüllt wird, bis sie randvoll ist, überschwappt und ich dann so viel habe, dass es für den Nächsten auch noch reicht. Genieße es dabei, Kind Gottes zu sein, mit allen Privilegien, die dazugehören. Lass dich beschenken. Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, strahlt das auf unser Christsein, auf meine Haltung zum Nächsten, mein Handeln, aber auch meinen Wunsch, mehr von Gott erfahren zu wollen. Die Beziehung zu Gott prägt auch die Beziehung zum Nächsten, in der Ehe, in der Familie, im Umgang mit den Arbeitskollegen oder vielleicht auch mit den geistlichen Geschwistern. und es prägt meinen Lebensstil. Ich darf großzügig sein, gastfreundlich, den Menschen dienen und von dem, was ich habe, abgeben. Wie sieht es mit deinem Glaubens-TÜV aus? Bist du connected mit Gott? Gott wünscht, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter sind. Ich habe dazu mal ein Ohr und eine Hand ausgesucht. Hörer und Täter sein. In der Umfrage im Januar hattet ihr ganz, ganz viele Punkte genannt, wie Christsein im Alltag aussieht. Ganz, ganz viele Ansätze, die ich entweder jetzt im Laufe der Predigt wiederholt habe oder die ihr vielleicht auch schon drauf habt. Punkte wie Nächstenliebe, Schöpfung bewahren, praktische Hilfe geben, zu ermutigen, den Glauben nicht vom Alltag zu trennen, zu beten, einen dankbaren Lebensstil zu haben, Glauben weiterzugeben oder auch mal Farbe zu bekennen und den Unterschied zu machen und noch vieles, vieles mehr. Ein letzter Tipp und damit schließe ich. Eine Hilfe, die dir nochmal den Druck nehmen soll. Praktisches Christsein sollte ein Herzensanliegen sein. Lass es ein natürlicher Prozess sein, indem du deine Dinge für den Herrn tust. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für den Menschen. Und was er getan hat, wird ganz deutlich am Kreuz. Gott ist es wert für den König und Gott hat unendlich viel für dich getan. Amen.